Mason Curry, Musenküsse. Die täglichen Rituale berühmter Künstler. Was machst du morgens, um in die Gänge zu kommen? Eine Runde joggen und dann kalt duschen? Oder brauchst du mindestens eine ungestörte Stunde mit Kaffee und Zeitung an deinem Frühstückstisch? Und schaltest du dein Telefon erst ein, wenn du am Schreibtisch sitzt? Egal wie du deinen Morgen gestaltest, mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit ist er jeden Tag ähnlich. Und wenn das mal nicht geht, ist der Start in den Tag vermasselt. Auch nachmittags und abends ist unser Leben voller Rituale. Wir gehen gern immer wieder in das gleiche Café, wo wir den gleichen Kuchen bestellen und vom Kellner schon nicht mehr gefragt werden, wie wir unseren Kaffee trinken. Und für manche Menschen ist nur ein Karamellbonbon vor dem Zähneputzen der korrekte Abschluss eines Tages. Rituale helfen uns dabei, produktiv zu sein. Sie geben unserem Tag und unserer Arbeit die Basis, auf der wir arbeiten, kreativ sind und Dinge geregelt kriegen. Das gilt auch für die größten Künstler und Denker. Alle haben ihre eigenen kleinen Gewohnheiten und Lifehacks, die ihnen dabei helfen, so genial zu sein, wie sie eben sind. Auf den nächsten Seiten wirst du einige wundersame und wunderbare Rituale kennenlernen, die das Leben von Persönlichkeiten wie Beethoven, Sartre oder Marx beeinflusst haben. Sie können auch dich inspirieren und dir Halt im Alltag geben. Blink Nummer 1. Viele Künstler arbeiten nur zu ganz bestimmten Uhrzeiten. Jeder hat so seine Uhrzeiten, zu denen er am produktivsten ist. Nach dem Mittagessen zum Beispiel läuft's bei vielen nicht so gut. Einige sind frühe Vögel, andere eher Nachteulen. Früher oder später finden wir alle heraus, wann wir am besten arbeiten können. Künstler sind dabei oft besonders radikal mit ihren Arbeitszeiten. Der Schriftsteller W.H. Auden drückte es ziemlich drastisch aus. Leute, die nachts arbeiten, sind schlimmer als Hitler. Kein vernünftiger Künstler würde das jemals tun, sagte er. Er gehörte also eindeutig zu den Frühaufstehern und damit befand er sich in bester Gesellschaft. Viele Künstler stehen extra früh auf, um ihre kreativen Stunden zu nutzen. Die Autorin Toni Morrison stellt sich zum Beispiel den Wecker jeden Tag auf 5 Uhr. Aber nicht, um dann direkt mit dem Schreiben zu beginnen, sondern um zu erleben, wie der Tag beginnt. Sie steht immer auf, bevor die Sonne aufgegangen ist und beobachtet dann ganz bewusst, wie es langsam heller wird. Für sie ist das ein magischer Moment, der ihr jeden Tag die Inspiration und Energie für ihre Arbeit gibt. Einige Kreative mögen den Morgen sogar so gern, dass sie ihn einfach zweimal in ihren Tag einbauen. Der Schriftsteller Nicholson Baker steht zum Beispiel einmal um ca. 4 Uhr auf und schreibt ein bisschen, geht dann wieder ins Bett und steht um 8:30 wieder auf, um sich dann darüber zu freuen, dass schon wieder Morgen ist. Doch natürlich gibt es auch Nachteulen und die sind keineswegs schlimmer als Hitler. Die Autorin Anne Beattie ist zum Beispiel davon überzeugt, dass es Tag- und Nachtmenschen gibt und arbeitet am liebsten zwischen Mitternacht und 3 Uhr morgens. So hielt es auch Gustave Flaubert. Er nutzte seine Tage, um sich um seine familiären Angelegenheiten zu kümmern und seine Freunde zu treffen. In der Nacht hatte er dann Zeit und Ruhe nur für sich selbst und seine Arbeit. Blink Nummer 2. Einige Menschen arbeiten besser unter Druck, andere müssen sich entspannen. Wir arbeiten aber nicht nur zu unterschiedlichen Uhrzeiten besonders effektiv, sondern auch in verschiedenen Geschwindigkeiten. Manchmal freiwillig und manchmal gezwungenermaßen. Richard Wright schrieb zum Beispiel seinen ersten Roman mit über 500 Seiten in weniger als 5 Monaten, unterstützt von einem Stipendium, das es ihm ermöglichte, sich ganz auf seine Arbeit zu konzentrieren, ohne sich Gedanken um den Lebensunterhalt machen zu müssen. Doch so viel Glück haben nicht alle. Viele der ganz großen Genies mussten sich die Zeit für ihr Werk mühsam freischaufeln. Mozart hatte zum Beispiel einen ziemlich aufreibenden Stundenplan. Tagsüber musste er viele Stunden Unterricht geben und Zeit mit seinen Gönnern verbringen. Zum Komponieren kam er meistens erst spät am Abend. Die Zeit für seine Musik zog er oft von seiner Nachtruhe ab. Meistens bekam er nicht mehr als 5 Stunden Schlaf, bevor er in den nächsten anstrengenden und vollgepackten Tag startete. Noch schlimmer erging es Karl Marx. Er verbrachte einen Großteil seines Lebens als politischer Flüchtling in London. Dort litt er unter Armut und verschiedenen Krankheiten. Nicht gerade die ideale Umgebung, um sich große Gedanken zu machen. Und der Grund dafür, warum die anderen beiden Bände des Kapitals niemals zu Ende geschrieben wurden. Andere Künstler stehen gerne unter einem gewissen Druck, der sie effizienter macht. Der Schriftsteller Haruki Murakami betrieb zum Beispiel jahrelang neben seinem Schreiben noch einen kleinen Jazzclub in Tokio. Nicht unbedingt nur für das Geld, sondern auch um etwas zu tun zu haben. Die Stabilität und der Rhythmus eines festen Jobs gibt vielen Künstlern Halt und Sicherheit. Das war zum Beispiel bei dem englischen Autor Henry Green der Fall. Er hatte eigentlich genug Geld geerbt, um sein Leben als Privatier zu genießen. Doch er bevorzugte es, tagsüber im Betrieb seiner Familie zu arbeiten. Die Firma stellte Bierabfüllanlagen her. Vermutlich sah er das als einen angenehmen Ausgleich zu der kreativen Arbeit an seinen Büchern. Blink Nummer 3. Kaffee, Alkohol oder Drogen halten manche Künstler auf Trab. Würden wir eine Wortwolke aus den Autobiografien von großen Künstlern der vergangenen Jahrhunderte bilden, wäre das wichtigste Wort vermutlich nicht Inspiration oder Kunst, sondern Kaffee. Viele Kreative trinken nicht nur sehr viel Kaffee, sondern räumen dem Getränk auch einen besonderen Platz in ihrem Leben ein, was manchmal die Grenze zur Schrulligkeit eindeutig überschreitet. Beethoven trank seinen morgendlichen Kaffee zum Beispiel ausschließlich, wenn die Tasse aus exakt 60 Kaffeebohnen gebrüht wurde. Ja, falls gerade keine vertrauenswürdige Person zur Stelle war, die den Kaffee korrekt zubereiten konnte, zählte er die Bohnen lieber selbst, als das Risiko einzugehen, nach einem Kaffee aus 61 Bohnen an Herzrasen zu leiden. Auch Søren Kierkegaard hatte einen bestimmten Tick mit seinem Kaffee. Er besaß über 50 Sets von Tassen und Untertassen für seinen Abendkaffee. Sein Sekretär musste jeden Tag ein passendes Set auswählen und Kierkegaard dann mit guten Argumenten überzeugen, warum ausgerechnet dieses Set das Richtige für diesen Tag war. Doch nicht nur Koffein, sondern auch andere Drogen spielen bei der Arbeit mancher Künstler eine wichtige Rolle. W.H. Auden nahm zum Beispiel jeden Tag Amphetamine ein, wenn er mit der Arbeit beginnen wollte, und musste ihre Wirkung dann nachts mit Beruhigungsmitteln wieder ausgleichen. Auch Jean-Paul Sartre stellte seine Arbeit oft über die Gesundheit. Mit seinem ausufernden Lebensstil voller Essen, Alkohol, Drogen und Zigaretten schaffte er es morgens meistens nur mit Coridan, sich an die Arbeit zu setzen. Dabei handelt es sich um eine Mischung aus Amphetamin und Aspirin. Die empfohlene Tagesdosis waren 2 Tabletten. Sartre nahm regelmäßig 20. Und er ist nicht der Einzige, der ziemlich maßlos in seinem Konsum von Drogen aller Art war. Der Philosoph Francis Bacon nahm in seinem Leben geradezu unglaubliche Mengen an Alkohol und Drogen zu sich. Er war auf jeder Party der letzte Gast. Und das im 17. Jahrhundert. Blink Nummer 4. Viele Künstler lassen sich von ihrer Umgebung inspirieren. Wir stellen uns Künstler gerne als richtige Kosmopoliten vor. Sie arbeiten in ihren Pariser Dachstudios, treffen sich in Wiener Kaffeehäusern und besuchen Galerien in Berlin oder New York. Doch tatsächlich suchen viele Kreative ganz bewusst die Abgeschiedenheit des Landlebens, um sich auf ihre Arbeit zu konzentrieren. Der Schweizer Psychoanalytiker Carl Gustav Jung baute sich zum Beispiel eine ganz primitive Steinhütte in der Nähe eines Dorfes am Zürichsee. Die Ausstattung war minimal. Er heizte mit einer kleinen Feuerstelle, benutzte Öllampen und holte sich Wasser aus dem See. Dieser Rückzugsort, weit entfernt von seiner hektischen Praxis in der Stadtmitte, gab ihm die nötige Ruhe, um zu denken und zu schreiben. Ähnlich machte es Haruki Murakami, nachdem er seinen Jazzclub verlassen hatte. Er zog aufs Land, um ein gesünderes Leben zu führen. Dort machte er sich einen asketischen Tagesablauf zur Gewohnheit. Er stand jeden Tag um 4 Uhr morgens auf, arbeitete für 5 oder 6 Stunden und verbrachte die Nachmittage mit Joggen oder Schwimmen. Um 9 Uhr ging er ins Bett und hörte noch ein wenig Musik oder las in einem Buch. Andere Künstler wiederum brauchen das Chaos des Großstadtlebens und eine ordentliche Portion Dekadenz, um ihre Kreativität zu entfachen. Patricia Highsmith arbeitete zum Beispiel am liebsten in ihrem Bett mit Zigaretten, Kaffee und einem Donut in ihrer Reichweite. So versuchte sie, sich ein Gefühl von Freiheit zu verschaffen, damit ihre Arbeit nicht zur Pflicht wurde. Später stellte sie noch eine Flasche Wodka auf den Nachttisch neben ihrem Bett. Jeden Morgen malte Highsmith einen Strich auf die Flasche, um zu kontrollieren, wie viel sie trank. Auch der Komponist Erik Satie war ein absoluter Stadtmensch. Er spazierte jeden Tag in einem Samtanzug und mit Hut auf dem Kopf durch Paris, immer auf dem gleichen Weg. Er war dafür so bekannt, dass die Leute vermuteten, er brauchte diese Spaziergänge als Vorlagen für seine Kompositionen, in denen sich das gleiche Thema immer und immer wieder aufs Neue wiederholte. Blink Nummer 5. Es gibt viele Tricks, um den kreativen Fluss am Laufen zu halten. Rituale können also zu verschiedenen Tageszeiten in verschiedenen Umgebungen und mit Hilfe verschiedener Substanzen gelebt werden. Künstler suchen sich die aus, die ihnen die angenehmste Arbeitsatmosphäre verschaffen. Aber wie gelingt es ihnen, bei der Stange zu bleiben und nicht einfach den ganzen Tag lang aus dem Fenster zu gucken, anstatt zu arbeiten? Dazu gibt es verschiedene Tricks und es sieht so aus, als hätte jeder seinen eigenen Weg entwickelt, um den inneren Schweinehund an der kurzen Leine zu halten. Viele Künstler haben bestimmte Rhythmen entwickelt, die ihre Produktivität unterstützen. Der Komponist Benjamin Britten war zum Beispiel davon überzeugt, dass das Komponieren überhaupt nichts mit Inspiration zu tun hat, sondern einfach nur harte Arbeit ist. Entsprechend streng war er mit sich selbst. Seine Kollegen und Freunde beschwerten sich oft, dass sein Leben nur aus Arbeit bestand. Er gab ihr den Vorzug vor allem anderen. Das Gegenbeispiel dazu war Gertrude Stein. Sie war zufrieden, wenn sie 30 Minuten pro Tag arbeitete, und zwar am liebsten mit Blick auf eine Kuh. Sprach sie jemand auf ihr geringes Arbeitspensum an, meinte sie nur, dass eine halbe Stunde Schreiben täglich in einem Jahr ganz schön viel Text ergäbe. Auch in ihrer Arbeitsgeschwindigkeit unterscheiden sich Kreative enorm. Der Komponist Dmitri Schostakowitsch konnte sich zum Beispiel in seinem Kopf ein komplettes Werk bis ins Detail ausmalen. Um es dann niederzuschreiben, brauchte er nur ein paar Minuten. Ganz anders erging es dem Schriftsteller W.B. Yeats. Er schaffte es sein Leben lang nicht, an einem Tag mehr als 5 oder 6 gute Zeilen zu verfassen. Außerdem gibt es verschiedene Techniken, um nicht aus dem Arbeitsfluss herauszukommen. Der Schriftsteller Kingsley Amis machte zum Beispiel erst Feierabend, wenn er genau wusste, wie es im nächsten Absatz weitergehen sollte. Denn so fiel es ihm am nächsten Tag leichter, wieder mit dem Schreiben anzufangen. Wenn der Komponist Morton Feldman aus seiner Konzentration gerissen wurde, schrieb er anschließend einfach die gleiche Tonfolge noch einmal nieder. So wusste er immer, womit er anfangen sollte und hatte gleichzeitig 2 Versionen, die er miteinander vergleichen konnte. Blink Nummer 6. Physische Aktivitäten sind für viele Künstler ein Ausgleich. Eine Sache, die fast jedem Künstler am Herzen liegt, ist die Beschäftigung mit dem eigenen Körper. Niemand kann den ganzen Tag an seinem Schreibtisch oder in seinem Bett sitzen und kreativ sein. Ein bisschen Bewegung und Luft sind schon nötig, um wieder frischen Wind in den Kopf zu bringen. Kein Wunder also, dass Spaziergänge und Sport zu den beliebtesten Hobbys der Kreativen gehören. Kierkegaard verbrachte zum Beispiel die meisten seiner Nachmittage mit Spaziergängen durch Kopenhagen. Auf ihnen hatte er oft die besten Ideen, manchmal sogar so gut, dass er so schnell wie möglich nach Hause lief und sie stehend an seinem Tisch aufschrieb, oft noch in Straßenschuhen und mit dem Hut auf dem Kopf. Joan Miró hatte gleich ein ganzes Arsenal an Sportarten, die er regelmäßig ausübte, um seine Kreativität lebendig und seine Depressionen in Schach zu halten. Boxen, Seilspringen und schwedische Gymnastik waren nur einige von den Disziplinen, mit deren Hilfe er seine Stimmungsschwankungen ausglich. Ziemlich beliebt ist es auch unter Kreativen, möglichst viel Zeit nackt zu verbringen. Benjamin Franklin zog sich zum Beispiel immer erst eine halbe Stunde nach dem Aufstehen etwas an. Davor nahm er in seinem Zimmer ein Luftbad und las oder schrieb dabei. Auch Woody Allen zieht sich gerne aus, wenn er irgendwo im kreativen Prozess feststeckt. Er nimmt dann eine Dusche. Das durchbricht die Blockade und entspannt mich, erklärt er dazu. Auch Sexualität ist für viele Künstler ein wichtiger Teil ihres Lebens und ihrer Arbeit. Der Schriftsteller Thomas Wolfe fasst sich während des Schreibens gern an seine Genitalien. Nicht, um sich selbst zu befriedigen, sondern um ein gutes, männliches Gefühl zu erleben, das ihn inspiriert. Und der Autor John Cheever war sich sicher, dass er mindestens 2 oder 3 Mal pro Woche Sex haben musste, um sich konzentrieren zu können und seine Sehschärfe zu erhalten. Blink Nummer 7. Gute Beziehungen sind eine Voraussetzung für gute Arbeit. Einige Denker und Künstler sind geradezu mythische Partnerschaften eingegangen, die nicht nur ihr Leben, sondern auch ihre Arbeit bestimmt haben. Wie zum Beispiel bei Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir. Doch auch wenn nicht alle Künstler so eine intensive Seelenverwandtschaft finden, sind doch die meisten von Partnern oder Freunden und deren Unterstützung abhängig. Das liegt vor allem daran, dass Kreative häufig nicht besonders praktische Menschen sind. Alice B. Toklas, die Partnerin von Gertrude Stein, kümmerte sich zum Beispiel um alle alltäglichen Dinge im Leben der Schriftstellerin. Sie stand jeden Tag um 6 Uhr auf, um alles vorzubereiten, sodass Mrs. Stein nur noch aufstehen musste und gleich losarbeiten konnte. Auch Alma Mahler ist ein Musterbeispiel dafür, wie jemand einem berühmten Künstler den Rücken frei hält. Sie stellte sich vollkommen auf die Bedürfnisse und Gewohnheiten ihres berühmten Mannes ein. Ihre Vormittage verbrachte sie damit, die Kinder stillzuhalten, damit sie den schlafenden Vater nicht störten. Und mittags begleitete sie ihn zum Schwimmen oder Spazierengehen. Wenn er gerade konzentriert arbeitete, hielt sie jede Ablenkung von ihm fern und sprach ihn nicht an. Für einige Künstler sind nicht nur die Partner, sondern auch bestimmte Freunde sehr wichtig für ihre Arbeit. Immanuel Kant besuchte zum Beispiel jeden Tag nach seinem Nachmittagsspaziergang seinen besten Freund Joseph Green. Er blieb meistens einige Stunden dort und die beiden unterhielten sich, aßen gemeinsam und luden weitere Freunde ein. Noch intensiver war die Freundschaft zwischen Karl Marx und Friedrich Engels. Engels half seinem Genossen regelmäßig mit Geld aus und ermöglichte ihm so, an seinen Werken zu arbeiten. Andere Künstler blieben allerdings lieber allein. So eine Einzelgängerin war zum Beispiel Patricia Highsmith. Sie verabscheute gesellschaftliche Ereignisse. Einmal tauchte sie mit einer Tüte voller Salat und zahlreichen Schnecken auf einer Cocktailparty auf und erklärte, sie hätte sich ihre Gesellschaft für den Abend eben selbst mitgebracht. Blink Nummer 8. Weibliche Künstler hatten und haben es oft schwerer als männliche. Wir haben vorhin bereits gehört, wie hingebungsvoll Alma Mahler ihren Gatten bei seiner Arbeit unterstützte. Das ist natürlich schön für Gustav Mahler, doch es zeigt auch eine negative Seite der sozialen Beziehungen, in die Künstler eingebettet sind. Frauen haben es aufgrund ihres Geschlechts oft schwerer, ihre Kunst zu verwirklichen. Alma war nämlich selbst eine sehr begabte Komponistin, doch sie gab nach der Heirat die Musik auf, da ihr Mann der Meinung war, ein Komponist pro Familie sei genug. Es gibt zahllose Beispiele dafür, wie kreativen Frauen das Arbeiten erschwert wurde. Das gilt natürlich vor allem für die Zeit vor der Emanzipation. So war es zum Beispiel für Jane Austen vollkommen normal, dass sie nicht in einem eigenen Arbeitszimmer, sondern im Wohnzimmer der Familie schreiben musste, wo sie ständig mit allen möglichen Haushalts- und Familienangelegenheiten unterbrochen wurde. Außerdem wollte sie ihre Arbeit vor den Angestellten und Besuchern geheim halten. Sie verließ sich dabei auf eine quietschende Tür. Sobald sie ihr Geräusch hörte, versteckte sie ihre Papiere. Die Schriftstellerin Frances Trollope, die ihre Romane im 19. Jahrhundert schrieb, begann erst im Alter von 53 Jahren mit dem Schreiben, um ihren kranken Mann und ihre Kinder finanziell unterstützen zu können. Sie stand jeden Morgen um 4 Uhr auf und schrieb einige Stunden, um dann zur Frühstückszeit ganz für ihre Familie da sein zu können. Doch auch heute noch warten auf kreative Frauen besondere Herausforderungen, die den meisten Männern erspart bleiben. Die amerikanische Autorin Toni Morrison verbrachte zum Beispiel einen großen Teil ihres Lebens damit, einen Vollzeitjob, ihre 2 Söhne, die sie allein erzog, und ihr Schreiben unter einen Hut zu bringen. Doch sie ließ sich davon nicht unterkriegen. Heute zählt sie zu den bedeutendsten Autoren der afroamerikanischen Literatur und ist Trägerin des Literaturnobelpreises. Wir sehen also, auch wenn die Umstände widrig sind, können kreative Menschen viel erreichen. Und das oft dank bestimmter Routinen und Gewohnheiten. Das waren die Blinks zu Musenküsse von Mason Curry. Wichtig zu behalten ist, dass jeder Künstler und Denker seine ganz eigenen täglichen Rituale und Gewohnheiten entwickelt, die seine Kreativität und seine Motivation fördern. Dabei gibt es einige Gemeinsamkeiten. So hat zum Beispiel jeder Mensch eine bestimmte Umgebung oder Tageszeit, in der er besonders gut arbeiten kann. Am besten findet jeder für sich selbst heraus, welche Rituale ihm am hilfreichsten für die Arbeit sind. Wir freuen uns immer über Feedback. Wenn du Gedanken hast, die du mit uns teilen möchtest, schreib uns eine E-Mail mit dem Betreff Musenküsse an remember@blinkist.com.